Herzlich willkommen zu Checkout aus dem Burnout, dein Podcast mit allem Nützlichen rund um das Thema Burnout, Prävention, Resilienz und Stressmanagement. Mein Name ist Michael Hartwig, cool, dass du eingeschaltet hast. Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview hier bei Checkout aus dem Burnout. Ich bin ganz besonders froh, heute ein Gespräch präsentieren zu dürfen, was ich mit meinem sehr geschätzten Kollegen Thorsten Linge gehalten habe. Thorsten ist Burnout-Berater und Lauftherapeut und hatte selber nach langer Zeit in der Versicherungsbranche ein Burnout erlitten. Mehr dazu gibt es aber gleich in der Introduction zum Interview. In diesem gesonderten Intro möchte ich euch noch ganz kurz mitteilen, dass das Gespräch sehr persönlich, sehr emotional, sehr, sehr schön und inspirierend war und auch ein bisschen länger geworden ist. Es waren dicke 90 Minuten, die wir miteinander gesprochen haben. Deswegen haben wir es in zwei Teile gesplittet. Heute nimmt uns Thorsten mit auf seine wirklich sehr, sehr inspirierende, interessante und emotionale Reise zurück in die Vergangenheit, wo ihn das Burnout heimsuchte, über seinen Zusammenbruch und auch den Weg seiner, soll ich sagen, Neuausrichtung. Aber ich möchte noch nicht zu viel vorweggreifen. Und nächste Woche im zweiten Teil geht es dann weiter, wie er versucht, den Absprung aus alten Strukturen zu schaffen hin in sein neues Leben. Aber ich möchte noch nicht zu viel vorwegnehmen, nicht zu viel sabbeln. Wir springen direkt rein in den Talk und hören uns im Outro noch einmal kurz wieder. Mein Name ist Michael, ich bin der Host des Podcasts und freue mich heute, den lieben Thorsten Linge begrüßen zu dürfen. Thorsten, herzlich willkommen, wie geht's dir?
Hallo Michael, ja, mir geht's blendend, mir geht's sehr gut, komme gerade aus dem Urlaub, insofern alles bestens und freue mich, hier bei dir in deinem Podcast zu sein.
Ja, wir freuen uns auch wirklich sehr, dass du heute hier bist, denn du bist ein sehr geschätzter Kollege und Mensch. Wir kennen uns schon eine gewisse Zeit, denn Thorsten habe ich kennengelernt bei der Ausbildung zum Burnout-Berater und zum Trainer für Stressmanagement. Darüber hinaus ist Thorsten Lauftherapeut. Er hatte klassisch gelernt Betriebswirt und hat sehr, sehr lange in der internationalen Welt, im Global Business, in verschiedenen Versicherungsgesellschaften gearbeitet, da ein Stück weit auch Federn gelassen. Wir werden da im Anschluss natürlich intensiv drüber reden. Er hat viele leitende Positionen begleitet und Thorsten bringt heute eine menschliche Geschichte mit, denn Thorsten ist selbst ehemaliger Betroffener eines Burnouts und hat dann allerdings die Kurve bekommen hin, dass er sich heute so entfaltet, wie es seinem Wesen entspricht und da auch unter anderem als Lauftherapeut agiert. Er hatte seinen Zusammenbruch im Jahre 2009 und bringt heute so ein bisschen seine Erfahrungen aus der vergangenen und der heutigen Welt mit. Er ist darüber hinaus Gründer der sogenannten Wingman Liga. Da gibt es jeden Donnerstag Open Door Meetings für vom Burnout betroffene Männer. Warum das nur für Männer ist, wird er uns hoffentlich gleich selber erklären. Thorsten, ich hoffe, ich habe dich hier würdig ein bisschen den Leuten introduced. Magst du selbst noch was zu dir sagen?
Also du hast das ja schon wunderbar und vollumfänglich eigentlich dargelegt, tatsächlich. Sehr, sehr schön. Ich hoffe, ich kann mir das dann später nochmal abschreiben, weil das wunderbar passend das wiedergibt, dass eben ich tatsächlich dieses Burnout als solches selber durchlaufen habe und insofern sehr wohl, wie du auch weißt, wovon ich spreche, wenn ich darüber rede, aber eben auch den Weg auf die andere Seite, so sage ich jetzt mal, ne? Das Hilfe zur Selbsthilfe oder überhaupt zu helfen, da ein wichtiger Aspekt für mich geworden ist. Mein Weg aus dem Burnout, den habe ich sehr stark über das Laufen gefunden. Das hat mir sehr, sehr viel Kraft gegeben und mir sehr geholfen. Und insofern, hast du das alles sehr schön schon zusammengefasst. Viel mehr kann ich gar nicht dazu sagen.
War das damals eher Zufall gewesen, dass du zum Laufen gefunden hast und das Laufen dir hat helfen können oder war das bewusst als Möglichkeit herbeigeführt?
Also das Laufen war für mich, ich bin schon immer irgendwie so ein bisschen gelaufen, mal ein bisschen ganz wenig, mal ein bisschen mehr, mal durchaus viel, aber Laufen war schon immer da, aber nie so, dass ich jetzt extrem viel lang gelaufen bin, das war immer mal so ein bisschen und es kamen dann eigentlich zwei Dinge zusammen. Das eine, dass ein Marathon schon immer auf meiner Bucketlist stand. Und insofern habe ich gedacht, aber das war so weit weg für mich, so eine lange Strecke zu laufen, das kam gar nicht mir so in den Sinn. Und irgendwann hat dann aber ein Bekannter von mir, der Triathlet ist, mir so einen letzten Schubser gegeben.
Ja.
Und so kam eins zum anderen, sodass ich quasi über, also das Laufen sozusagen ernster genommen habe und dabei gemerkt habe, wie sehr mir dieses Laufen hilft. Also nicht nur, dass ich jetzt körperlich fitter werde, das passiert natürlich auch, sonst läuft ich, das hofft man zumindest,
ja,
sondern dass es mir auch mental sehr viel gegeben hat, weil man dann ja, und das Ziel Marathon ist ein weites Ziel irgendwo und das muss gar nicht das Ziel sein. Und ich bin jetzt auch nicht diesen Marathon gelaufen, weil ich unbedingt auch mal, keine Ahnung, 42 Kilometer am Stück laufen wollte, sondern das war eben so ein Ding, das auf der Bucketlist stand, sondern vielmehr bin ich dann auch dieses und habe das gelernt, weil man dann so ein paar Vorbereitungsläufe auch macht, so, so einen Kilometerlauf und dann auch mal so einen Halbmarathon und dabei merkt man dann, es gibt so eine, diese Läufer-Community, nenne ich es jetzt mal, die untereinander ganz fantastisch miteinander umgeht. Die nämlich, da sind Ultraläufer dabei, ja, die 100 Meilenläufe machen. Und da sind Leute dabei, die gerade ihren ersten 5-Kilometer-Lauf machen.
Ja.
Aber untereinander gehen die so gleich miteinander um. Und wenn der 100-Meilenläufer dann sieht, dass da ein Laufanfänger gerade das erste Mal 5 Kilometer geschafft hat, dann applaudiert er dem ganz ehrlich und aufrichtig.
Sehr schön.
So, als hätte er seinen 100-Meilen-Lauf gerade absolviert. Ja, und diese Augenhöhe, die da ist, die habe ich halt dabei gemerkt. Und das war eigentlich das, was mich dann an dem Laufen so sehr fasziniert hat, zu mir gebracht hat. Und dann die Entwicklung dabei. Wenn man dann so einen Halbmarathon zum Beispiel mal läuft, und ich rede jetzt nicht Halbmarathon, weil das sind 21 Kilometer, sondern ich rede von diesem Lauf über die Straße mit ganz vielen anderen, egal ob schnell oder langsam, und diesem Publikum an der Seite, ich habe dabei dieses, was da passiert mit einem, also mir fließen bei solchen vermeintlichen Wettkämpfen oder Laufevents ist eigentlich ein viel schönerer Begriff.
Ja.
Aber es geht nicht um den Wettkampf, sondern es geht um diesen Event. Mm. Wir laufen dabei die Tränen. Das ist kein Spaß. Das sind unglaubliche Emotionen, die da hochkommen. Positive Emotionen, die so schön sind, die so, also es gibt wenig Vergleichbares, muss ich ganz ehrlich sagen. Und all das zusammen, das ist halt wirklich was das Laufen für mich zu einem ganz, ganz wesentlichen Aspekt gemacht hat.
Mm.
Auch wenn man dann wenn man dann mal länger läuft, das dann auch schafft.
Ja.
Und dann kommt man in so einem Fluss, in so einem Flow beim Laufen. Und das ist, ich komme, gerade wenn ich länger laufe, komme ich in so einen, teilweise in eine Art meditativen Zustand.
Ja, super.
Und das ist einfach, wenn ich das erreicht habe, dann ist egal, ob ich jetzt 10 Kilometer gelaufen bin oder 20, ob ich eine Stunde oder eine halbe Stunde. Aber wenn ich da war, dann ist man so geerdet und so beruhigt wieder. Das ist einfach, das Laufen an sich ist das Schöne dabei.
Sehr, sehr schön, wie du das gerade beschrieben hast. Hat man auch sehr gut mitfühlen können. Ich sehe dich ja auch hier auf dem Bildschirm. Die Leute werden es ja später nur auf die Ohren bekommen. Aber ich glaube, das ist nicht weniger inspirierend. Und da sind schon viele wichtige Sachen mit dabei, die du angesprochen hast. Häufig sind ja auch besonders Männer, aber auch Personen und Menschen im Burnout allgemein, die haben sich schon ein gutes Stück physisch, aber auch mental zurückgezogen und emotional auch aus der Gesellschaft hinaus. Und jetzt, wenn du sagst, dass da Gruppenzusammengehörigkeitsgefühle sind, das fängt einen ja auch in gewisser Art und Weise auf. Man fühlt sich nicht alleine. Und auch, dass du sagst, dass dann Emotionen hochkommen. Ich habe bei dir auf der Homepage auch gelesen, ist natürlich alles verlinkt nachher in den Shownotes, dass wenn dann auch Leute am Straßenrand stehen und sowas. Und du hast gerade von Emotionen gesprochen, sehr, sehr häufig sind es natürlich oft die Herren der Schöpfung, aber natürlich auch Frauen, dass die Probleme haben, auch ich damals ganz massiv, Emotionen überhaupt zuzulassen und über Emotionen auch zu sprechen. Und wenn man dann über so ein Hilfswerkzeug, sei es jetzt singen, tanzen oder aber auch laufen, in dem Fall dann halt auf einmal die Emotionen kommen, dann spürt man sich auch wieder ein Stück weit. Ist das, dass du auch darüber hinweg auch so ein bisschen die Verbindung zu dir selbst hast wiederherstellen können?
Absolut. Das ist dieses Verbindung, das in diesen Körper reinhören. Wenn man so noch nie gelaufen ist, noch nie Sport oder sowas gemacht hat und dann sich entscheidet, sagen, okay, das ist vielleicht ein Weg, ich probiere das mal aus, dann dauert das. Das kommt natürlich nicht. Ich schneide jetzt nicht die Schuhe an und laufe dann los und komme dann in irgendeinen meditativen Zustand. Das ist natürlich nicht. Das ist ein Prozess, ja.
Ja.
Aber das ist, wenn ich loslaufe und dann ist bei mir so ein Prozess, ich laufe dann so los, so bis ich dann warm bin und dann merke ich richtig, Das ist ja oftmals beim Meditieren, sagt man auch so, da fährt man so durch den Körper mit den Gedanken. Ne? Dann fährst du so alles ab, um dann so langsam runterzukommen. Und das passiert bei mir beim Laufen. Ich spüre überall rein, wo beim Laufen meine vermeintlichen körperlichen Schwachstellen sind. Okay, ja, wie geht's im Knie heute? Wie ist da? Und gestern hat's da gezwickt. Wie ist es so? Ja. Und das ist so richtig. Ich scanne das durch und ich bin dann so bei mir und, teilweise dann auf der Strecke, gerade wenn es jetzt landschaftlich schön ist, wenn du in der Natur läufst.
Ja.
Es gibt so viel zurück, auch die Natur als solches.
Ja, ja, ja.
Und dann irgendwann, wenn du dann in so einen Flow kommst, dann bin ich so bei mir, dass ich die Strecke überhaupt nicht mehr wahrnehme. Dann bin ich einfach nur noch teilweise manche Gedankenspiele, manchmal bin ich dann wirklich nur noch im Fluss und bei mir. Und das ist genau das, was du sagst, dass man da wirklich wunderbar zu sich finden kann. Und auch das, du hast das Thema angesprochen, Männer und Gefühle und diese Themen, das ist jetzt mal abseits vom Laufen. Das habe ich seinerzeit, als ich so aus dem Burner quasi so mein Comeback daran gearbeitet habe, da habe ich auch festgestellt, es fiel mir damals auch wahnsinnig schwer, über dieses Thema zu sprechen. Mhm. Das ist ja ein Scham, großes Schamgefühl. Mhm. Also, oh Gott, da ist man, ist große Schwäche, es darfst du nirgendwo zeigen.
Ja.
Und wenn ich dann aber mal, und das ist mir tatsächlich zweimal passiert, bin ich auf einen Mann gestoßen im Gespräch. Ich wusste nicht, dass er da Erfahrung hatte, er wusste nicht, dass ich die habe. Und im Gespräch gab es dann aber so Punkte, wo wir beide gemerkt haben, Moment, da ist irgendwas, ja. Und dann merkst du, oh Moment, der hat vielleicht auch was. Und dann öffnet sich das Stück für Stück, dieses Gespräch. Und auf einmal hast du ein Thema. Und du kannst, weil du weißt, der da drüben gegenüber, der hat genau die gleichen Erfahrungen, der weiß genau, was da in einem vorgeht und abgeht. Mhm. Und dann bist du ganz frei und offen, kannst du sprechen.
Ja.
Und dann auch diese Erkenntnis, das ist ja witzig, du bist ja gar nicht alleine damit.
Ja, ja? Absolut.
Es geht ja nicht nur dir so, sondern da ist ja noch einer. Vielleicht gibt es ja noch einen und noch
richtig,
einen.
Richtig.
Und diese Erkenntnis, ja, das ist das, und darum diese Wingman-Liga, die, ich habe das bewusst auf Männer, weil halt Männer, viele Männer generell sich in meinen Augen schwerer damit tun, auch wenn statistisch betrachtet Frauen häufiger betroffen sind, glaube ich immer noch an die Dunkelziffer, ja, dass Männer einfach nicht zum Arzt gehen, wie kann ich die dann statistisch erheben, ja.
Ja.
Und Männer glaube ich aber schon, dass die sich schwerer damit tun, darüber zu sprechen, das hast du ja auch gerade gesagt, dass es da diese Gefühle zu äußern, ist jetzt nicht so ein manly thing.
Mhm.
Und da möchte ich halt auch eben auch mit der Wingman-Liga, dass man da offen darüber spricht, weil man sieht, ach, hier gibt's ja einen ganzen Schwung an Männern, die untereinander auch über dieses Thema sprechen und dann auch offen über ihre eigenen Themen, was passiert ist und wie es denen geht. Und ich glaube, das kann ungemein helfen, einfach zu verstehen, dass ich nicht alleine bin damit. Ja,
das war ein geschützter Raum hat, oder?
Ganz genau. Auch so ein Vertrauensvoll. Bin ich auch wieder bei dem Thema Augenhöhe, deshalb, ne, bei dem Laufen, bei dem Läufern. Ja. Da gibt's so diese Augenhöhe und diese, ne, völlig egal. Solange du läufst, bist du Läufer. Und wir sind alle Läufer, Punkt, Ende, aus. Ja,
ja,
es ist völlig egal, wie weit du läufst. Und
absolut.
Und beim Burnout, ja, du hast Burnout oder läufst drauf zu, bist in der Krise. Ich will es ja gar nicht mehr sehr so nur auf Burnout beschränken. Es gibt genug andere Krisen und du weißt, es gibt über 160 Symptome
für einen
Burnout. Ja,
absolut.
Das kann alles Mögliche sein. Das ist schon sehr, sehr, sehr
umfangreich und individuell, ne?
Ja, individuell, genau, das ist das Wort. Ja.
Bevor wir weiter über die Wingman-Liga und auch die Lauftherapie sprechen, gestatte mir bitte, dass wir die Zuhörer und Zuhörerinnen so ein bisschen mit auf eine kleine Zeitreise nehmen, dass man auch so ein bisschen einordnen kann, wie deine eigene Schnittmenge ist, weil ich habe es auch als sehr bereichernd damals empfunden, als wir die ersten Ausbildungen miteinander gemacht hatten, war es, glaube ich, im April im ersten Lockdown, also 2020, glaube ich, gell? Da haben wir uns zuerst digital nur kennengelernt.
Ja.
Man ist zuerst digital kennengelernt, dann später in Bensheim bei dem Institut, wo wir eine weiterführende Ausbildung gemacht haben, haben wir uns auch persönlich dann getroffen, habe ich immer als sehr bereichernd gefunden, mit dir zu sprechen. Vielleicht magst du uns mal so ein bisschen abholen. Wir müssen jetzt nicht so weit zurückgehen, dass man über die Kindheit spricht, wo wir wissen, wo wir angesprochen haben, dass sehr, sehr viele Prägungen in den ersten 6 Lebensjahren stattfinden. Du hast Betriebswirt gelernt, weil zu dem Zeitpunkt ging es dir noch gut, hast du in deiner Kraft gestanden, wenngleich du vielleicht auch schon so die ersten Anzeichen von Antreibern und Leistungsambitionen gezeigt hast und dann vielleicht mal so ein bisschen so durch deinen beruflichen Werdegang und wie du dich dabei gefühlt hast, wie du das gemerkt hast, dass irgendetwas nicht stimmt und wie sich das geäußert hat.
Ja, sehr gerne, Michael. Und du sprichst du die Ausbildung da an, das erste Anzeichen oder nicht aus Anzeichen, so gegen Ende des Studiums. Das sieht man jetzt, also die Hörer können das nicht sehen, aber ich habe keine Haare mehr, auch zumindest mal auf dem Kopf. Und also ich habe Alopecia, das heißt kreisrunden Haarausfall,
Ja.
den habe ich am ganzen Körper. Und es gibt Stellen, da wächst noch Haar, andere Stellen, da wächst gar nichts mehr. Und gegen Ende des Studiums, ich hatte immer eine volle Haarpracht, und gegen Ende des Studiums hatte ich tatsächlich am Hinterkopf drei, so was weiß ich, ein, zwei Markstück. Damals gab es eben noch die D-Mark, große Stellen, die kahl waren. Und das ging aber dann, nachdem das Studium durch war, sind die wieder zugewachsen, aber wieder alles gut. Ja, also insofern war das schon mal so ein erstes Anzeichen. Gut, ich habe auch Neurodermitis, insofern da diese Menschen seien angeblich anfälliger, aber egal. Da waren zumindest schon mal so Anzeichen vorhanden. Und gut, dann bin ich ich habe die Fachrichtung auch in der Ausbildung Fachrichtung Versicherung gehabt im Studium, und dann bin ich in die Versicherungsbranche dann noch reingegangen, und bin direkt, der erste Job war tatsächlich bei einem amerikanischen Versicherer hier in Deutschland. Und so bin ich dann, ja, wie das so ist, du arbeitest und entwickelst dich weiter, spezialisierst dich, dann kommt das eine zum anderen. Und irgendwann war ich dann bei einem, ja, eigentlich dem Marktführer, und habe mich in der Führungsposition dort wiedergefunden. Bin dort in der Abteilungsleitung zunächst gestartet und hatte das erste Mal auch so Führungsverantwortung. Und als ich diesen Job angenommen habe, das war wirklich Führungsverantwortung von jetzt auf gleich. Eine völlig neue Rolle für mich. Und heute gibt es ja sehr viele Unternehmen, die dann auch so ein bisschen Coaching, so verschiedene Dinge da machen und tun, ne? Damals war so die Devise bei dem Arbeitgeber nicht unbedingt, wir schmeißen dich mal ins Wasser und gucken, ob du schwimmen kannst, sondern wir schmeißen dich von der Klippe und gucken, ob du fliegen kannst. Ja? Und das Drehmoment ist dann schon mal ein anderes. Und ich weiß noch, dass ich die erste Zeit, da bin ich jede Nacht um 4 Uhr schweißgebadet aufgewacht, weil ich mir, okay, ich muss das noch, wie mache ich das, wie mache ich das? Es war also wirklich am oberen Limit. Und dann bin ich aber mit der Zeit dort reingewachsen, tatsächlich auch. Und es lief dann auch sehr gut. Und als es dann anfing, gut zu laufen, da wurde dann sukzessive die Verantwortung mehr. Ja, dann bin ich in die Bereichsleitung gekommen, und das wurde dann halt immer mehr. Und irgendwie spürte ich dann auch irgendwann mal, dass ich das so gar nicht wollte. Oder auch konnte. Ja, ich habe es eigentlich gar nicht wirklich gespürt. Ich hatte einen Freund von mir, der sagte mir damals dann sehr regelmäßig: Thorsten, was du hier machst, das ist nicht gesund. Und ich habe das gar nicht so gesehen. Und du kennst es vermutlich, dass man es selber
Absolut.
gar nicht wahrnimmt. Ja, dass du arbeitest und arbeitest und arbeitest, und wenn du um 9 zu Hause bist abends, dann war es ein früher Tag, ja, also ein guter Tag so ungefähr.
Aber man nimmt
Und
selbst auch dann wahr, als dass es kein früher Tag war. Wenn ich früher zu meiner Frau gesagt habe, ich mache heute früh Feierabend, hat die gesagt, geil, wann kommst du? 16 Uhr. Ich so, nein, 19 Uhr. Und
ja,
in meiner
klar.
Wahrnehmung war das dann wirklich früh, ne?
So ist das, ja. Und in dieses Spiel, da gehst du dann voll, und dann kommen auch so diese Sprüche, ne, wenn jemand um 18 Uhr nach Hause geht: Oh, hast einen halben Gleittag genommen, ja? So, das ist so das Niveau, auf dem du dich bewegst. Das wirkt wie völlige Normalität, ist aber nicht normal,
Dieses
ja? Und
gemeinschaftliche,
ja.
sarkastische ins Lächerliche ziehen, die offensichtlichen Missstände so zu verharmlosen und drüber lachen, sarkastisch, kenne ich.
Ja, schon. Ja. Ich meine, wir waren ein tolles Team. Wir haben auch viel zusammen dann tatsächlich gemacht. Nach der Arbeit auch oftmals dann, ne, waren wir auch nochmal ein Trinken und hoch die Tassen, ole, 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 Party. Ich glaube, den Part kennst du auch, ne?
Natürlich. Der macht auch
Und
immer sehr viel Spaß, ne? Und der bleibt ja in der
klar.
CE-Situation auch sehr oft auf der Strecke, was natürlich auch sehr schlimm für die mitarbeitenden Menschen ist, ne?
Richtig, richtig. Und ja, so kam, Entschuldigung, so kam dann eben die Verantwortung wurde immer mehr, und dann irgendwann kam ich an einen Punkt, wo ich sagte: Ja, nee, irgendwie, ich kriege das ja alles so nicht mehr gebacken. Ich war auch damals in erster Ehe verheiratet, und die Ehe blieb dann auch auf der Strecke de facto, ja, weil ich war ja nie da. Ja, wir konnten ja gar keine Beziehung führen. Ja? Und das war dann schwierig, und so dass ich mich dann aber auch so diese quasi Entfremdung von allem so ein Stück weit, ne, vom Job, aber auch dort, und das war, konnte es eigentlich gar nicht mehr mit den ganzen Themen umgehen. Und dann sollte
Hast
ich
du
eigentlich.
Widerstand, darf ich ganz kurz einhaken, hast du Widerstand gewagt? Hast du deinen Chefs gegenüber angesprochen, es wird etwas zu viel?
Nee, nie, nie, ganz im Gegenteil. Ich habe nur, das heißt, ja, jein. Das war so, an einer Stelle war es dann habe ich zwei Rollen gehabt, weil es war eine Lebensgesellschaft und eine Nicht-Lebensversicherungsgesellschaft, die sind in der Versicherungsbranche strikt voneinander getrennt. Und da habe ich eigentlich, ich habe meine Preisleitungsrolle auf der einen Seite gehabt und auch noch eine Rolle auf der anderen Seite. Und habe dann auch in der Matrix, hatte dann letzten Endes zwei Matrixen. Also es wurde immer komplexer. Und habe dann an einen Europa-Chef reportet auf der einen Seite. Ja, ich sag mal so, das Vertrauen war nicht da. Ich hatte auf der anderen Seite, wo ich auch angefangen habe, hatte ich sehr taffe Chefs, aber das war tough, aber ehrlich. Ne? Also gerade raus, Augen, ne? Dann konnte man auch mal einen raushauen und irgendwann haben die dann gesagt, so bis hierhin und nicht weiterlegen, alles ist gut, ja. Und dann wusste man, alles klar, ne? Passt jetzt so. Aber da war das Verhältnis ein ganz, ganz anderes. Das war überhaupt, da war kein Vertrauen vorhanden. Das ließ sich auch nicht aufbauen. Und so dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich mache das nicht mehr, ja, weil ich das so nicht kam. Da kam ich schon an den Punkt, muss ich gestehen. Und das war dann auch, das, wie im Bilderbuch eigentlich, das war der klassische Karriereknick. Da hat man, weil dann der Präsident, der Your President auf der anderen Seite, der sagt dann, der rief mich da an, sagt, Thorsten, komm, bitte zieh das durch, mach das weiter, weil tausend Gründe und dies und jenes. Dann habe ich gesagt, okay, ich gehe nochmal in mich. Habe dann aber trotzdem mich dagegen entschieden. Und gut, dann war ich im freien Fall sozusagen.
Hast du dich
Und
dagegen entschieden, weil du eigentlich wolltest, aber nicht mehr konntest, oder weil du, ich sag mal, in weiser Voraussicht, um dich selbst zu schützen, das Ganze abgelehnt hast?
ich würde das mehr so, es war jetzt gar nicht mehr so, dass ich sage, oh, jetzt noch mehr Pensum und ich müsste dies oder jenes. Das habe ich gar nicht erkannt. Ich glaube, es war ein Stück weit, das war mir aber damals auch noch nicht bewusst. Heute kann ich sagen, es waren ein Stück weit so diese Werte. Ja, solange diese Werte noch einigermaßen passen und mit meinem Chef in Deutschland, dem Länderchef und meinem Line-Chef in Europa, da passte das für mich mit den Werten. Ja, da konnten wir geradeaus reden und ich konnte auch sagen, so und so und so. Das passte, es funktionierte. Diese Werte konnte ich aber, die habe ich nicht, die waren für mich wie verraten. Auf der anderen Seite. Und das habe ich damals gar nicht so verstanden. Das habe das nur gefühlt. Und später dann irgendwann mal habe ich mal kapiert, das war ein Wertethema.
Das ist
Ja,
aber sehr wichtig,
weil.
was du gerade sagst, weil wenn wir denken, wir verstehen etwas oder leiten es etwas rational her, dann heißt das nicht, dass wir von innen heraus etwas fühlen. Und manchmal ist das gar nicht so evident, was wir gerade fühlen, aber es lässt uns halt schlecht fühlen, ne? In dem Augenblick waren es dann Werte, die verraten gefühlt hat. Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, ob die Werte, ob man die nicht so oder so hätte. Nicht unbedingt verraten ist ein hartes Wort, aber überdenken und anpassen dürfen wir. Oftmals sind es ja auch diese Werte, die Menschen wie dich, wenn das Wertesystem stimmt, renne ich jeden Tag bis zum Mars und zurück in meinem Hamsterrädchen, ne?
Das ist richtig, ja, sehr richtig, dass dieses Wertesystem dann auch generell, ne, das war auch so für mich, das die Versicherungsbranche so hinter mir zu lassen, war eine sehr bewusste Entscheidung, weil eben dieses Wertesystem, ich mir dessen irgendwann dann auch bewusst wurde und mich dann selber gefragt habe, was ist denn überhaupt mein Wertesystem? Ja, was sind denn so meine Werte? Und passt das mit dieser, ich will jetzt gar nicht alle über einen Kamm scheren, aber der Versicherungsbranche, und zwar, ich rede von der weltweiten, ja, und da rede ich von sehr, sehr großen Konzernen, und du kannst dir vorstellen, du weißt es selber, wie es in Konzernen funktioniert, ja, und naja, ich habe mich dann auf jeden Fall irgendwann, habe ich mich dann in der Schweiz wiedergefunden, und sollte dann in der Schweiz den Bereich so zusammenbauen und aufbauen, den ich in Deutschland so durchstrukturiert und aufgebaut habe, den sollte ich dann in der Schweiz machen.
Darf ich
Und
ganz kurz fragen zu dem Zeitpunkt? Hattest du da schon Symptome des chronischen, der Überlastung, des Stresses schon bei dir wieder feststellen können und dürfen? Wie ging es dir?
ja, also mir ging es gar nicht gut. Das waren alles, ich war auch mehrfach da, oh nee, jetzt kündige ich doch nicht. Und ja, es war schon, wirklich alles sehr, sehr grenzwertig. Da bin ich wirklich auf Messerschneide, sehr lange auf Messerschneide gelaufen.
Hast du gut geschlafen? Hast du irgendwie zum Beispiel auch wieder kreisrunden Haarausfall erfahren? Hast du Kopfschmerzen, Migräne oder sonst irgendwelche Dinge?
Also da kam dann der kreisrunde Haarausfall, dann wurden diese Placken, diese Stellen wurden immer größer. Dann kam natürlich so erste Vermutung, oh, macht er eine Chemo, hat er Krebs oder sowas, ne? Dann irgendwann habe ich, dann waren die hatte ich so auch 3 Handteller große Flecken am Kopf und habe mich dann vor einem kurzen Urlaub, habe ich mich dann entschieden, den Kopf zu rasieren. Und dann, der ist dann, ja, so ein Kopf, ich meine, ich bin grundsätzlich ein sehr blasser Typ her, aber der Kopfhaut ist dann nochmal weißer, ja.
Ja.
Und er hat dann ein bisschen nachgedunkelt und dann habe ich so erste Freundin gefragt, und kann ich so in die Menschheit gehen? Die haben gesagt, läuft, ist gut, geht durch, also mach das, ja. Und dann war das Thema aber auch für mich abgehakt. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich halt, ne, kreisrunder Haarausfall, ich rasiere mich und abgehakt. Ich habe nicht dahinter geguckt, was steckt denn dahinter? Warum, wieso, weshalb? Ja, sondern habe einfach gesagt, okay, gut, ne, habe jetzt eine Lösung gefunden, tolle Lösung, ja, ne, einfach alles kahl rasiert. Die anderen sagen, geht, kannst du machen, dann geht's weiter. Ne? Nach außen, nur nach außen. Immer wieder dieses nach außen.
Natürlich.
Wie wirst du wahrgenommen, wie wirst du gesehen und nie bei mir innen gewesen.
Absolut, ja.
Ja? Und halt generell auch körperlich, das war, jeder Tag war für mich eine Anstrengung. War wirklich so. Es war anstrengend, das alles unter einen Hut zu bekommen. Das wird immer zäher, du überhaupt zur Entscheidung zu fällen. Und diese Dinge, das ist extrem schwer. Und wenn du dann auch noch, und da habe ich mich dann wiedergefunden, ich hatte ein ganz gutes Team, war ein kleineres Team. Da waren aber so ein paar Spezialisten dabei, die eigentlich diesen Job haben wollten. So, das ist in sich dann schon mal schwer. Die waren alle auch so in meinem Alter, also 2 waren es. Und da hast du dann schon mal, auf die einzugehen, die abzuholen, schwieriges Thema.
Absolut.
Da bist du da als Deutscher in einem, also in dem Land Schweiz, ja, also dem Schweizer, der Schweizer Niederlassung und auch schon mal wieder schwierig, ja. Und dann hatte ich noch einen Länderchef, der Franzose war und das war reinstes Micromanagement. Micromanagement kannte ich bis dahin nicht, ja. Ich konnte bis dahin, da war das Vertrauen, da bin ich wieder bei dem Punkt Vertrauen, ja. Das war da früher, hier war es nicht mehr da und das wurde mir auch gezeigt und da konnte ich null mit umgehen.
Okay.
Da konnte ich überhaupt nicht mit umgehen. Ich sagte, hä, wie jetzt? Ich mache das schon, ne? Alles gut. Ja, nee, aber ich will das und das und so und so und so wissen. Und dann eskalierte es immer weiter. Dann wurde das echt immer, immer extremer, der Druck für mich, den ich gespürt habe, und da war ich regelmäßig krank, ja, also Erkältung und so.
Ja.
Schleppst du dann ja auch.
Natürlich.
Und dann habe ich auch, und du hast es, glaube ich, in deiner letzten Folge da so gesagt, du hast dann auch mal, ne, Sport, toll, das ist eine tolle Ventilfunktion, ne?
Genau, ja.
Dann machen wir mal ordentlich Sport. Und ich habe dann auch noch gedacht, naja, komm, ein Triathlon ist doch nichts, kriegst du doch hin. Ne?
Ja,
das heißt, in dieser Phase habe ich dann auch noch die freie Zeit, die mir blieb, die habe ich dann mit Triathlon-Training verbracht, ja. Also ich habe es mir da wirklich voll dann auch gegeben.
Und dann auch Leistungsambitionen oder wie du sagst, auch ein bisschen schön Natur, ein bisschen meditativer Zustand im Flow oder war es dann hier wirklich der junge Mann aus der Nachbarabteilung, der auf meinen Job lunzt, der läuft auch mit, ich muss schneller sein als der?
Nee, das war eigentlich, da war ich, habe ich eigentlich gegen mich selber gekämpft.
Okay, ja,
der Kampf gegen sich selbst. Das war, da habe ich zu mir gesagt, nee, ich will das mal, ich will so ein Triathlon mal, also es war nur so ein Volkstriathlon, den ich dann gemacht habe, ja. Aber den will ich mal, das will ich mal machen, das will ich mir beweisen, ja.
Ja?
Also machst du mal, ne, fährst, laufen mal, hab ich sowieso schon gemacht und dann aber Radfahren, neues Thema, also Fahrrad gekauft, Rennrad gekauft, ne.
Natürlich Rennrad.
Und natürlich und dann ole, ole, ole und schwimmen gegangen dann regelmäßig und das war halt wirklich, da kam alles zusammen, da habe ich so richtig, ich habe so richtig gepresst. Ja. Und dann kam Erkältung und es war damals so, dass ich in Zürich nie so richtig ganz angekommen bin. Ich hatte halt meinen Freundeskreis alles noch, die noch da waren, die hatte ich alle in Frankfurt und ich hatte auch noch eine Wohnung in Frankfurt.
Ja.
Sodass ich sehr regelmäßig übers Wochenende nach Frankfurt gefahren bin. Und dann war es halt so, dass ich war krank dann auch, bin wirklich eine Woche ausgefallen, war in Frankfurt und musste zurück zu einem sehr wichtigen Meeting und Kundenmeeting. Und habe gesagt, okay, soweit wieder einigermaßen fit. Ich fahre am, das war ein Mittwoch, habe gesagt, gut, Dienstag fahre ich nach Zürich und dann bin ich Mittwochmorgen im Büro und dann können wir zum Termin gehen. Und diese Fahrt, die werde ich nie vergessen, weil das war für mich so das der Gipfel meines Burnouts sozusagen. Ja, das
Okay.
war die Eruption schlechthin.
Mm.
Bin damals eben bin gefahren, bin losgefahren und diese, je näher ich Zürich kam, desto höher wurde dieser Druck. Und ich habe im Auto gesessen, diese Emotion, die ich da verspürt habe, das war so brutal. Anders kann man es nicht sagen. Das war wirklich brutal. Das waren Angstzustände, das war ganz, ganz krass, war das, was ich da gespürt. Und ich hab auf dem Fahrersitz, ich habe hinterm Lenkrad gesessen und mir liefen die Tränen vor diesem Stress. Ich musste rechts ranfahren. Ich bin auf den nächsten Parkplatz gefahren, weil ich so nicht weiterfahren konnte. Ja? Und das, je näher ich Zürich kam. Und das war also unglaublich extrem, was ich da durchgemacht habe. Und dann habe ich mich wieder einigermaßen beruhigt, bin dann nach Zürich, bin in meine Wohnung und habe dann, ich habe aber nicht schlafen können. Ich war dann abends irgendwann da, aber ich habe nicht schlafen können, weil ich einfach dieser Druck dann vor den nächsten Tag, dieses Meeting, diese Verantwortung, all diese Dinge, es war ein sehr, sehr großer, wichtiger Kunde, dieser Druck, mit dem der hat mich nicht schlafen lassen. Und ich habe dann irgendwann um 5 Uhr morgens, habe ich dann die Entscheidung getroffen, dass ich nicht ins Büro gehe, nicht zu diesem Termin gehe, obwohl ein Mitarbeiter von mir, der für diesen Account eigentlich verantwortlich war, der hat ihn vorbereitet und der hat gesagt, Thorsten, ich brauche hier wirklich deine Unterstützung. Ja? Und das war für mich vielleicht auch noch so das größte Problem sozusagen, dass ich jetzt meinen Mitarbeiter da im Stich lasse und den hängen lasse. Das war das, den Kunden und mein Chef und wie auch immer, es war ein Thema. Aber dass ich meinen Mitarbeiter da so hängen gelassen habe, das konnte ich mir gar nicht verzeihen. Ja? Aber um 5 Uhr, es ging einfach nicht. Ich war wie gelähmt ich habe geschwitzt. Also habe ich dann um 5 Uhr nachts, habe ich dann meinem Mitarbeiter eine lange E-Mail geschrieben und habe mich tausendmal bei ihm entschuldigt, habe gesagt, ich bin noch krank, ich kann einfach nicht. Es geht nicht. Und habe dann auch meinen Chef entsprechend informiert und habe mich dann eben krank gemeldet. Und dann, das war so ein bisschen Erleichterung, sodass ich erstmal schlafen konnte. Ja? Dann habe ich mich hingelegt und konnte ein bisschen schlafen. Und habe dann am nächsten Morgen 9 Uhr, habe ich dann meinen besten Freund in Frankfurt angerufen, habe ihm das geschildert, wie es mir gerade geht, was so alles passiert und so mit mir. Ne? Und das Spannende war, dass er tatsächlich zu mir gesagt hat, dazu, ich kann es gar nicht nachvollziehen. Ich kann das nicht verstehen, was du mir erzählst, diese Gefühle, diese Emotionen, dieser Druck, das kann ich gar nicht so nachempfinden. Er sagte dann aber ich höre, wie scheiße es dir geht, ja, wie dreckig es dir geht. Das höre ich ja. Wir waren sehr, sehr viel zusammen, wir waren sehr eng. Und er sagte, und du machst jetzt bitte Folgendes: Du packst bitte deinen Kram in Zürich zusammen und kommst, wenn es dir einigermaßen geht, kommst nach Frankfurt und dann bin ich für dich da. Ja, und
Super.
dann bin ich da. Ja, und darum, das ist auch dieses, und das war ganz wichtig für mich, dass der da war. Ja, der konnte sich da nicht so reinversetzen, das war aber auch nicht wichtig, der war einfach nur da.
Super.
Ja, und das ist das, was ich sage, was dann auch so für mich so ein Stück weit so dieses Thema Wingman-Liga, wo ich einfach sage, wie ist das? Es ist voll toll, dass der da war für mich. Ja, und das werde ich ihm nie vergessen. Im Positiven.
Natürlich.
dann habe ich mich irgendwann mal gefragt, wie wäre es denn, wenn du da jemanden hast, der auch noch tatsächlich nachvollziehen kann, wie es dir gerade geht? Ja, der das aus eigener Erfahrung versteht und dann ganz noch mal ganz anders natürlich mit dir sprechen und das aufnehmen kann. Ja, und da habe ich dann sehr viele Jahre später dann halt auch daraus ist dann sozusagen die Wingman aus eigentlich dieser Erfahrung und diesen, ne, dass ich dann zweimal Menschen getroffen habe und dann diese Offenheit entstanden ist, die Wingman-Liga entstanden. Aber zurück zu meiner Burnout-Eruption sozusagen.
Scheine
Ich habe mich dann
falsch
eben
entschieden.
abgemeldet. Ja, bitte, gerne.
Du hast gesagt, dass dein größter Gedanke, der Druck, den hast du gespürt, aber der größte Gedanke ging daran, deinen eigenen Mitarbeiter nicht im Stich zu lassen. Hast du denn nicht, das denken ja meistens die Menschen auch, wenn ich so über, was du gerade beschrieben hast mit dem Auto, vielen Dank für deine Offenheit. Ich glaube, das ist für viele Menschen, die hier zuhören, sehr inspirierend. Und auch gerade so, dass im Autofahren, im Bett liegen, nicht schlafen können, diese Angstzustände, Schwitzen, Herzrasen, obwohl man so müde ist, Angst, Druck und so, das habe ich auch alles gehabt. Aber ich hatte relativ wenig Angst, dass ich mir, ich hatte auch Angst vor der Angst gehabt, dass ich dachte, okay, scheiße, morgen ist der und der Kunde da, was ist, wenn dann das und das passiert, mein Gaumen, meine Zunge taub wird oder was auch immer, ich mich in Luft auflöse. Aber ich habe sehr selten daran gedacht, wie geht's mir als Mensch? Bin ich eigentlich in Gefahr, wenn ich sowas empfinde? Ich habe auch an die Kunden, an die Mitarbeiter und sowas gedacht im Außen, obwohl man ja eigentlich sich auch mal rückblickend hätte in die Frage stellen können, scheiße, habe ich vielleicht irgendwas, was mich hier gerade dem Ende näher bringt? Und deine Gedanken, interpretiere ich das richtig, waren auch nur im Außen und gar nicht bei dir, obwohl das ja schon eine so heftige Reaktion ist.
Absolut, völlig richtig. Das war nur im Außen. Und das Spannende daran war, dass ich sehr viel später, also und dann, ich war ja dann krank, habe mich dann auch krank schreiben lassen und bin dann eben lange Zeit ausgefallen. Und sehr viel später habe ich es dann irgendwann geschafft, das war eine Überwindung, dann auch auf meine Mitarbeiter zuzugehen, mit denen dann mal zu sprechen, ja, also den Kontakt zu denen aufzunehmen, auf persönlicher, privater Ebene sozusagen. Ja. Ne? Weil auch da waren, in der Schweiz waren dann einige Mitarbeiter, die ich habe sogar zwei Leute aus Deutschland dahin geholt, ja, in die Schweiz. Und darum auch dieses große Verantwortungsgefühl, um Gottes Willen, ich habe die jetzt dahin geholt und ja, und jetzt werfe ich sie den Löwen zum Fraß vor. Ne? Es war ganz, ganz fürchterlich für mich. Ja. Und das Spannende aber war, ich bin dann noch einmal, vielleicht sollte ich die Geschichte erst zu Ende erzählen, bevor ich
das. Ja, dann machen wir das, genau.
Nee, dann gehe ich noch mal einen Schritt zurück. Entschuldigung.
Gerne,
alles gehe noch mal einen Schritt zurück. Ich habe mich dann ja krank gemeldet und ich war auch ganz transparent. Ich habe dann irgendwann mit meinem Länderchef gesprochen und habe gesagt, so und so und so ist es. Ja? Ich bin hier in Deutschland in Behandlung. Insofern, die Antwort, die ich immer bekommen habe, Thorsten, alles gut, ich will, dass du dich voll auskurierst. Und erst zurückkommst, wenn du 100% auskuriert bist.
Das ist eine gute Ansage.
Das ist gut, ne? Das ist klasse. So, und dann habe ich auch mich immer mal wieder gemeldet. Und dann war ich irgendwann so weit, dass ich sage, du kannst dann und dann perspektivisch in 2-3 Wochen oder was weiß ich was, komme ich zurück.
Und dann habe ich einen Anruf. Wie lange ist es angezogen seitdem?
Das waren... ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber es müssten 3 Monate, glaube ich, gewesen sein.
Schon ein bisschen was, ja.
Naja. Und habe dann ihm signalisiert dazu, ich bin wieder fit, ich bin wieder da, ich komme zurück, dann und dann bin ich wieder da. Also habe ihn angerufen, um ihm das zu sagen, habe ihm das gesagt. Und dann sagte er zu mir, Thorsten, alles gut, kannst dir schenken, brauchst nicht zurückkommen. Ich habe mich gerade eben deinen Nachfolger eingestellt.
Wahnsinn.
Du kannst dir vorstellen, was das mit einem macht. Ja, wenn du wirklich gerade wirklich glaubst auch, dass du ein Stück weit wieder zurückgekommen bist, dass du wieder, ne, dass du wieder, der Weg ging, war noch deutlich länger, ne? Ich war noch gar nicht eigentlich so weit.
Absolut,
ja, kenne ich. Müsste ich eigentlich mich bei ihm bedanken, vermutlich, aber dann, du bist wieder so ein bisschen stabilisiert und dann kriegst du so eine Nachricht, dass da implodiert alles, ja, da das werde ich nie vergessen, ja. Und gut, dann passiert halt noch sehr viel, aber dann knüpfe ich jetzt an das an, was ich gerade sagen
sehr
wollte.
Sehr gerne.
Dass ich dann irgendwann eben auch, weil eben das mit dem Mitarbeiter, das war mir so wichtig. Und irgendwann habe ich dann allen Mut zusammengefasst und habe die kontaktiert, ja. Und auch, weil ich dann meine Wohnung geräumt habe in Zürich, bin jetzt nochmal in Zürich, habt ihr Lust, wollen wir uns nochmal zum Lunch treffen. Dann habe ich mich mit 2 Leuten zum Lunch getroffen und das ist heute noch emotional für mich, was ich da erfahren habe. Denn die beiden kamen dann, das waren auch genau die beiden, die ich in die Schweiz geholt habe.
Ja.
Und die beiden kamen dann und die hatten ein Foto in einem Rahmen dabei, das war ein Foto von mir. Das hatten sie auf irgendeinem Social Media, also bei Xing seinerzeit, ausgedruckt und ausgeschnitten. Und dieses Foto, haben sie gesagt, das bringen wir dir jetzt mit, weil da stand die ganze Zeit, wir hatten da so einen offenen Bürobereich, also Schreibtischbereich, da stand die ganze Zeit da bei uns, weil wir nämlich nicht wussten, was mit dir Sache ist. Das hat kein Mensch uns kommuniziert. Und auch als, und da war schon zu dem Zeitpunkt, war dann der Nachfolger schon da. Und dann gesagt, und auch als dein Nachfolger da war, stand dieses Bild da. Ja, ja. Weil, und das war so, dass auch dann diesen Mitarbeiter, den ich so vermeintlich habe hängen lassen,
ja.
Dann mit ihm das zu klären und das zu sagen und mich zu entschuldigen und also um Verzeihung zu bitten sozusagen, das, ja, das war schwierig. Aber was dann zurückkam, ja, weil der gesagt hat, entspann dich, ja, weil ja, angenehme Team-Meetings gibt es andere, aber du hast mich doch nicht hängen lassen, ja. Und das war so enorm wichtig für mich, ja, dass das mir auch sehr viel dann wiederum geholfen hat. Also diese offene Kommunikation dann mit diesen Menschen war ein ganz, ganz wichtiger Faktor dabei.
Das ist sehr wichtig, was du gerade erzählt hast. Ich glaube, es geht vielen Menschen so, dass man halt, man ist ja so in seinen Glaubenssätzen verankert in der Situation. Wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass man halt nur seine Gedanken im Außen hat, obwohl man genug innere Baustellen hat. Dass es durchaus wichtig ist, auch mal mit Leuten zu sprechen, wie hast du das wahrgenommen, weil man einfach sieht, dass man selbst mit sich selbst viel zu hart ins Gericht gegangen ist und ganz Maßstäbe angesetzt hat, die wahrscheinlich auch mit dazu beigetragen haben, dass man überhaupt in der Situation geendet ist. Ich glaube, das ist auch, Selbstreflexion ist ja sowieso ein extrem wichtiges Thema in der Genesung vom Burnout, weil wenn man sich nur körperlich regeneriert und dann wieder, du hast gesagt, du warst ein bisschen stabilisiert, du solltest vielleicht dankbar sein, wenn du dann wieder mit den gleichen Ambitionen zurückgekommen wärst, dann wäre es nur eine Frage der Zeit wahrscheinlich gewesen. So geht es ja vielen, dass man ein zweites, ein drittes, ein viertes Burnout rutscht und so Selbstreflexion, dass man merkt, okay, vielleicht war das zu verbissen damals. Die eigenen Mitarbeiter haben es ganz anders wahrgenommen, obwohl sie Betroffene waren. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, so eine Erkenntnis in der Genesung. Eine sehr, 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 sehr interessante und inspirierende Geschichte. Bist du jetzt allerdings noch in der Versicherungsbranche drin oder hast du den Mitarbeiter, die Zusammenarbeit mit dieser Firma dann schon zu dem Zeitpunkt beendet gehabt?
Also die Zusammenarbeit war dann beendet, hatte noch einige Nachspiele, weil mit dem Gesundheitssystem Schweiz und wie auch immer, aber das ist jetzt nur, die waren dann die Nachwehen, das Arbeitsverhältnis war beendet. Und ich bin dann auch wieder nach Frankfurt gegangen. Und aber ich muss auch sagen, dass diese Erkenntnis, so dass diese Branche oder dass dieser Job, das alles, dass mich das krank macht sozusagen, die war immer noch nicht da. Ja?
Ja.
Denn, na klar, dann hast du erstmal keinen Job und dann kommst du erstmal ein bisschen runter, aber irgendwann sagst du mal, okay, gut, wäre schon schön, wenn Kohle reinkommt, also Geld reinkommt, ja. Und dann habe ich, klar, und man hat ja auch ein Netzwerk über die Zeit sich aufgebaut, ja. Also habe ich dann ein paar Strippen gezogen und dann hatte ich kurz darauf wieder den nächsten Job. Ja, also wieder bei einem kleineren amerikanischen Versicherer, aber ja, dann war ich wieder in einer führenden Position und war wieder back to the roots. Ja, und das war dann auch, weil da war die Europazentrale war seinerzeit in Spanien.
Okay.
Und das war, obwohl es nee, es war ein Amerikaner, der dort Europa geleitet hat, ja. Aber das Ganze war, da habe ich sehr viel schneller dann auch diesen Punkt erreicht, weil ich sollte was aufbauen mit einem kleinen Team. Und da hatten wir auch erste Erfolge und dann fehlten uns aber Produkte.
Ja.
Ja, und dann habe ich gesagt, Leute, wir brauchen das, das und das. Wenn ihr uns das konzipiert, macht und tut, dann können wir mehr und weitermachen, dies und jenes. Und damals war aber die Gesellschaft mit einem großen Produktlaunch in Spanien beschäftigt. Und alles, was Underwriter, Aktuare, saßen alle auf diesem Projekt. Also war keiner da, der uns dieses Produkt schnitzen konnte. Und dann hat aber mein Europachefer dann zu mir gemeint, aber ist kein Problem, du darfst zwei Vertriebsleute einstellen. Was soll ich denn mit Vertriebsleuten, ja? Ich habe nichts zu verkaufen, ja? Wenn die Regale leer sind, dann brauche ich auch keine Verkäufer, ja? Also brauche ich nicht. Doch, 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 das kriegst du schon hin und dann mit den paar Produkten, die wir haben, da kannst du neue Kunden und dies und jenes und solche. Es funktioniert nicht, ja? Das ist null nachhaltig. Da räume ich ein bisschen was ab, wenn überhaupt, aber hinten raus und da wird es spannend. Aber dann haben die aus Spanien heraus einen Headhunter dann engagiert. Mit dem habe ich dann gesprochen und der hat dann tatsächlich, hat der dann Interviews, also er hat dann Kandidaten rangeschleppt. Und dann habe ich das erste Interview geführt und da saß ein junger Kerl vor mir und ich sollte dem jetzt erzählen, wie toll wir sind als Gesellschaft. Ja, wie toll, was für ein tolles Unternehmen das ist.
Freunde, was für eine tolle, was für eine emotionale, interessante und auch inspirierende Geschichte an dieser Stelle noch einmal. Thorsten, vielen lieben Dank für deine offenen Worte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Worte vielen Menschen, die gerade in einer Situation sind, wie du dich gegebenenfalls damals im Auto auf dem Weg nach Zürich gefühlt hast, wie ich mich damals gefühlt habe, als ich zu Hause meinen Zusammenbruch erlitten habe. Deswegen vielen lieben Dank, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Wir haben jetzt hier natürlich einen kleinen Cliffhanger eingebaut und wie es weitergeht, ob du diese jungen Männer eingestellt hast, ob du weiter in der Versicherungsbranche geblieben bist oder ob es dir gelungen ist, dein Leben so zu strukturieren, dass du dich von den alten Dingen, die dich krank gemacht haben, hast trennen können und welchen Weg du gegebenenfalls eingeschlagen hast. Kleiner Wink mit dem Zaunfall. Thorsten ist heute unter anderem Burnout-Berater und Lauftherapeut. Natürlich sprechen wir auch über die lauftherapeutischen Ansätze. Aber ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Ich möchte euch etwas im Ungewissen lassen, die Lust auf nächste Woche aufrechterhalten. Thorsten, vielen lieben Dank noch einmal. Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen bis hierhin. Wer dennoch Zeit mit Thorsten oder mit mir verbringen möchte oder unsere Inhalte auschecken möchte, der möge sich bitte auf LinkedIn mit uns vernetzen, uns bei Instagram folgen oder auch unsere Homepages auschecken, die selbstverständlich unten in der Videodescription sind. Andernfalls könnt ihr selbstverständlich sehr, sehr gerne bei iTunes und bei Spotify diesem Podcast hier ein fettes 5-Sterne-Rating dalassen, sodass die Inhalte besser und wohlwollender von den entsprechenden Algorithmen abgegriffen werden. Das größte Lob ist selbstverständlich die Weiterempfehlung unserer Inhalte dieses Podcasts an Freunde, Familie, Bekannte, Kollegen, wer auch immer ein Interesse an der Materie hat. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Es geht weiter im interessanten Gespräch mit Thorsten Klinge. Passt auf euch auf und bleibt gesund.